Ja, ist ja schon alles ein bisschen anders, ne? Den Chor kann man jetzt richtig sehen. Es ist schön, euch zu sehen. Euch auch. Ihr sitzt woanders. Die Leinwand, ich hier vorne in der ersten Reihe. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie wir darauf reagieren, je nachdem, wie wir so ticken. Ob wir Veränderungen eher mögen oder ob wir sagen, ah, andere Wege suchen. Sich andere Wege zur Kirche suchen, eigentlich eine schöne Metapher, könnte man drüber nachdenken. Fiel mir nur gerade so ein. Vor einigen Tagen war eine Redakteurin da von der NWZ und fragte, warum machen Sie das eigentlich? Die Ausstellung so viel Aufwand, beeindruckend viel Aufwand, ich hatte sie so ein bisschen durchgeführt. Warum machen Sie das eigentlich? Und ich habe mir meine schönste Antwort überlegt und ihr das so erzählt, dass wir gerne von Gottes Schönheit was erzählen, weitergeben, möglichst ganzheitlich. Und in der Vorbereitung auf den Text habe ich gedacht, ach, das kann Lukas eigentlich viel besser. Warum macht man so eine Ausstellung? Was ist das, was die Jesus-Leute weiterzugeben haben? Wie wollen die das weitergeben? Und so mit dieser Fragestellung, lasst uns mal hören auf den Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Ich lese ab Vers 31. Die dritte Leidensankündigung Jesu. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, seht doch, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzt haben. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Die 12 verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Dann, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte, was ist denn los? Die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an. Sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, bringt ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und rühmte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Ja, zwei eigentlich ganz verschiedene Abschnitte und erstmal ein bisschen verwirrend, warum die Leute, die Vorschläge machen für Predigtexte, das zusammengetackert haben. Wir sehen jetzt hier gleich mal am Beamer die erste Hälfte des Textes. Jesus kündigt den Jüngern sein Leiden an. Ein Gespräch mit den Jüngern im ersten Abschnitt. Und dann im zweiten die Heilung eines Blinden. Zwei verschiedene Textgattungen, zwei verschiedene Themenfelder. Was verbindet die? Und wenn wir mal auf die Situation schauen der ersten Verse, dann können wir uns alle mal so einer großen Welle der Entspannung hingeben. Steht hier nicht, aber ich habe es eben gesagt, das war die dritte Leidensankündigung Jesu. Und wenn man das so im Zusammenhang liest, dann merkt man das ja auch. Dreimal bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, was kommt. Ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Die Passionszeit beginnt. Und Lukas schildert uns das Ergebnis so entwaffnend ehrlich. Er teilt uns mit. Und nach der dritten Vorlesung vom Meister persönlich im Fach Passionsgeschichte, Vers 34, die 12 verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Nur um mal so ein Bild davon zu bekommen, was da passiert, was Lukas uns da Unerhörtes vermittelt. Lukas wird ja nach seinem Evangelium die Apostelgeschichte auch noch verfassen. Und da werden diese 12, die hier durchs Examen rasseln, noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das sind nämlich die Experten. Keiner weiß mehr über Jesus als die. Das sind die Jungs, auf die sich dann die Christenheit aufbaut. Das sind die, die 3 Jahre lang mit ihm unterwegs sind, ganz eng dran an ihm, ganz persönlich, als Privatlehrer, Jesus. Und die selbst in Israel lehren und heilen und verkündigen, Gottes Herrschaft ist nahe. Ihr Ruf ist beachtlich. Der kommt dem von Jesus sehr nahe. Die sind prominent und sie werden es noch viel mehr. Das sind die Apostel, die Gründergestalten der Kirche. Und über die sagt Lukas nach der 3. gründlichen Belehrung. Und sie kapierten überhaupt nichts. Kein Wort begriffen die. Es war ihnen ein völliges Rätsel, wovon Jesus überhaupt sprach. Ja, man beachte, wie wortreich er da wird in Vers 34. 3-mal wiederholt. Also um deutlich zu machen, die haben echt überhaupt nichts begriffen. Warum kommt es ihm so drauf an, das uns zu sagen, dass das damals so war? Es scheint, diese Sache mit Jesus, die kann man ganz gut missverstehen. Du kannst lange dabei sein, du kannst viel gehört haben, dir eine Menge einbilden auf dein Wissen. Kann sein, deine Gebete werden erhört, man hängt an deinen Lippen. Kann sein, du hast Erfolg, du wirst immer gewisser. Du weißt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber Lukas sagt, und doch gut möglich, dass du das Entscheidende überhaupt noch gar nicht gerafft hast. Und vielleicht schnallst du es nie wirklich. Vielleicht bleibt dir das, was Jesus sagt, ein immerwährendes Geheimnis. Doch nimm dir ein Vorbild. Und so haben wir nach der Meinung der allermeisten Textausleger diesen Text wohl zu verstehen, dass Lukas uns sagt, wie vernagelt die einen, die es doch eigentlich besser wissen müssten, und dagegen wie offen und weitsichtig einer, dem man das eigentlich gar nicht zutraut. Wir gucken, wie der Text weitergeht. Nachdem Lukas die begrenzte Einsicht der Jünger ausreichend klargestellt hat, schildert er uns eine Heilung, ein blinder Bettler am Wegesrand. Der Mann macht, was er immer macht, für seinen Unterhalt sorgen, also betteln. Er ist nur einer von vielen. Eine Augenkrankheit kann schnell mal zur Blindheit führen in dieser Zeit. Blinde gibt es viele. Der Evangelist Markus hat interessanterweise den Namen dieses Mannes erwähnt. Bartimäus heißt er da. Lukas, unser Evangelist, kannte mit hoher Wahrscheinlichkeit das Markus-Evangelium, aber er lässt den Namen weg. Markus kannte auch noch den Vater des Blinden, Timäus, lässt Lukas auch weg. Und Markus beschreibt, der Blinde, der hatte den Mantel an, den hat er dann weggeworfen in dem Moment. Lukas sagt, alles Details, darum geht's mir gar nicht. Markus ist vielmehr an der Situation damals interessiert. So ist es doch gewesen, man kennt ihn doch, fragt die Eltern. Findet Lukas alles verzichtbar, Eltern, Namen, Kleidung. Er bleibt sehr allgemein, er will bewusst verallgemeinern. Das ist mehr als ein Wunder aus vor vielen Jahren eines schönen Tages im wunderbaren Städtchen namens Jericho. Das soll nicht eine bunte Geschichte aus der Vergangenheit sein. Nein, Lukas sagt, die Jünger haben es sich 3-mal vom Meister persönlich erklären lassen, worum es im Tiefsten geht. Ergebnis ziemlich düster, wenig Durchblick, Einsicht gleich null. Aber da saß ein Blinder und der hat gesehen, worum es geht. Der hatte Augen für das Heil Gottes und er hat mehr gesehen als all die großen Experten, die es einfach nicht geschnallt haben. Jesus, du Sohn Davids, ruft er. Für Leute wie mich bist du doch da, für die Kaputten, für die Kranken, die Hilfesuchenden. Jesus, hilf mir. Der hat's geschnallt. Einige wissen es vielleicht, mein Schwager ist blind. Von klein auf ist er blind, anders wahrscheinlich als dieser Mann hier, der es vermutlich später erst geworden ist. Mein Schwager kann nur so ganz kleine, also wenn es wirklich ganz, ganz kontrastreich ist, dann kann er irgendwie hell und dunkel erkennen, sonst nichts. Aber er sagt völlig selbstverständlich, zeig mal, kann ich das mal sehen? Und er meint dann, kann ich das mal anfassen, in die Hand nehmen, befühlen? Und es kommt dann durch das Anfassen genauso oder vielleicht gründlicher zu einem Bild bei ihm wie bei mir, wenn ich das angucke. Mein Sehen ist unvollständig und ich habe es vermutlich schneller vergessen, was ich da gesehen habe mit meinen eigenen Augen als er, wenn er es mit seinen Händen gesehen und gründlich befühlt hat. Man befasst sich mit einer Sache. Es ist keinesfalls so, dass der Sehende immer mehr sieht als der Blinde. Er erkennt es anders und manchmal oberflächlicher. Und dieses Phänomen steigert Lukas in seiner Geschichte. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner, immer und immer wieder gegen Widerstand. Und seine Einsicht in das Geheimnis Gottes ist viel größer, als es eben noch von den Jüngern gezeigt wurde. Da sitzt einer, der weiß um seine Grenzen, der sieht seine Blindheit, der weiß, er ist auf ein Wunder angewiesen. Er braucht unbedingt die Zuwendung Jesu. Und er zeigt mit jedem Wort, mit jedem Ruf, er hat es kapiert. Jesus ist da für Leute wie mich. Liebe Gemeinde, so ein Bettler möchte ich gerne sein. Und ich glaube, solche Bettler sollen wir sein. Nicht als hätten wir schon alles, nicht als wüssten wir schon alles, nicht als seien wir die einzig Erleuchteten in einer ansonsten völlig finsteren Umgebung, vielmehr arme Bettler, voller Sehnsucht nach Gnade. Vom Verlangen um die Aufmerksamkeit Gottes erfüllt, wissend um die eigenen Grenzen, mit dem Wunsch zu verstehen, voller Fragen, aber auch voller Hoffnung. Was die Jünger gerade nicht begreifen wollten oder konnten, war der kommende Misserfolg, die Niederlage ihres Herrn. Sie sind so auf Sieg, auf Wunder, auf Zuspruch programmiert. Was soll das Gerede von Leiden, Qualen, Tod oder Auferstehung? Ist ja auch schwer zu verstehen. Ehrlich gesagt, ich kann das Leiden in der Welt auch nicht verstehen. Ihr? Warum muss ein Blinder überhaupt blind werden? Warum verlieren Kinder ihre Eltern oder noch schlimmer, Eltern ihre Kinder? Warum muss sowas wie in Hanau passieren? 8 Menschen einfach tot. Wer kann das verstehen? Wenn wir das schon nicht verstehen können, wie viel weniger die Angehörigen? Die Jünger kapieren nichts, wir kapieren auch nichts. Aber die Jünger, sie wollen weiter auf der Welle des Erfolges reiten. Und ich kann das so gut verstehen. Aber das ist mit Jesus nicht zu machen. Keine Religion für die Erfolgreichen. Kein Welterklärungsmodell für die Nachfolger des Rabbis Jesu. Keine Technik, wie du dir unbequeme Fragen und unbequeme Frager vom Leib halten kannst. Vielmehr, Herr, hab Erbarmen mit mir. So ruft der Mann. Ich erwarte doch von dir jetzt Hilfe. Steh mir bei, öffne mir die Augen. Der hat's begriffen. Wow, sagt Jesus, durchgeglaubt durch so viel Widerstand, so viel Einsicht trotz verblendeter Augen, kriegt kein bisschen Licht auf die Netzhaut, aber ist doch erleuchteter als alle anderen. Was hat denn der Großes gesagt oder geglaubt? Jesus, Sohn Davids? Der Bettler erinnert an Jesu weitläufige Verwandtschaft zum großen König Israels. Und er macht deutlich, der eine König hat Israel damals vor 1000 Jahren geeint und gesammelt. Und dieser ist sein Sohn. Er einigt und heilt unser Volk heute, in unserer Zeit. Aber so ein Bekenntnis äußern viele. Ein paar Tage später werden sie das lauthals Jesus entgegenrufen, in Massen. Hosianna, dem Sohn Davids. Ein Glaubensbekenntnis, ja, aber nicht das, was ihn abhebt von den Jüngern. Das bessere Bekenntnis hat er. Sondern, ja, überlege ich gerne mal selbst, was macht ihn denn zum Vorbild? Nehmt's mit in die Stille, in den Hauskreis, in Gespräche, Gruppen, wo ihr mal drüber nachdenkt und euch austauschen könnt. Für mich, was macht ihn denn zum Vorbild? Ich denke, dass sich hier einer gegen Widerstände durchbrüllt zu Jesus. Ich glaube, das ist es. Dass er ihm immer und immer wieder entgegenschleudert, wer er in Wahrheit ist. Und dass er erwartet, ich liege in der Gasse von Jericho blind und von allen verachtet, aber ich weiß, der Davidsohn ist für mich da. Ist es nicht das? Denke. Und machen wir uns mal eben klar, die anderen machen es ihm nicht gerade leicht. Die Rolle der Frommen, der Gemeinde, wieder mal absolut peinlich, zum Schämen. Auch ganz bewusst. Die, die vorne weggehen, die schreien dem Bettler zu, hey, schweig, sei still, lass die Unordnung. Jesus kommt in die Stadt. Und man kann das verstehen. Kommt Jesus schon mal vorbei? Ich meine, Musik in den Ohren wird das Gebrüll nicht gerade gewesen sein. Braucht man jetzt nicht. Jesus erzählt seine schönsten Gleichnisse und dann so ein ungewaschener, unkultivierter Bettler da ständig dazwischen ruft. Die, die vorne weggehen, wollen das verhindern. Und gleich direkt nach unserer Geschichte schildert Lukas das nochmal, genauso peinlich. Da ist es der Sünder Zachäus, den es trifft, dieser kleine, durchtriebene Zöllner. Dem versperren sie den Weg und sie kehren ihm ihren Rücken zu, sodass der kleine Mann überhaupt nicht weiß, wie kann er da hin, er will was von Jesus und dann muss er halt auf den Baum klettern. Und das ist nicht zufällig so beschrieben. Manchmal stehen dir die Leute um Jesus rum genau im Weg. Und die freuen sich total, so nah an Jesus dran zu sein. Ach, seine Stimme hören, seine Gegenwart, gar nicht genug Nähe können sie haben von ihrem Herrn. Aber sie versperren anderen den Zugang. Die bauen nicht Brücken zu Leuten von außen, sie errichten Barrieren. Sie machen es schwer bis unmöglich, zu Jesus durchzudringen. Das kriegen wir hier gezeigt. Aber Jesus unterbricht das. Er lässt das nicht zu. Dieser Mann, der euch so stört, den ihr zum Schweigen bringen wollt, der hat mehr kapiert als ihr. Ist schon mal eine Überlegung wert. Wo verhalten wir uns so? Wo geht das von uns aus? Barriere, Rechthaberei, Abgrenzung. Welche Menschen schließen wir aus? Einfach durch unser So sein. Und weil ja das Verhalten dieser Leute auch nun wirklich gar nicht geht. Vielleicht ist es so. Mit Jesus ist das nicht zu machen, scheint mir. Kann sein, er wendet dann, wie hier im Text, seine Aufmerksamkeit erstmal ab von den Frommen. Die können jetzt mal eben selbst ihre Fragen beantworten. Er will den kennenlernen, der so penetrant ruft und brüllt und um Hilfe schreit. Und dann kommt diese seltsame Frage, aber doch so wichtig. Was möchtest du von mir? Wie kann ich dir helfen? Und ich glaube, die steht nicht zufällig da. Lass uns doch mal einen Moment uns diesem Gedanken aussetzen, eine Minute der Stille. Jesus steht vor mir und sagt, was möchtest du denn eigentlich? Was kann ich für dich helfen? Eine Minute der Stille. Kann sein. Einige trauen sich gar nicht, diese Frage richtig ernst zu nehmen. Die Enttäuschung ist ja schon vorprogrammiert. Ich meine, im Text ist Jesus da und tut ein Wunder. Alle staunen, wow, super, und der Mann ist glücklich und geheilt. Aber wenn ich nachdenke, ist das anders. Ich kann mir jetzt hier was wünschen. Aber ich weiß doch genau, gleich bin ich wieder in meiner Bude und alles ist genauso wie vorher. Ich habe mich vor einiger Zeit regelmäßig getroffen mit einem Menschen, der mir sagt, ich möchte gerne glauben können. Können Sie mir helfen? Ich habe so viele Fragen. Und im Gespräch bekam ich dann die Fragen zu hören, zum Teil bittere Vorwürfe, wo Gott unterschiedliche Dinge zugelassen hat. Fragen, die ich nicht einfach beantworten konnte. Ich habe versucht zuzuhören, vielleicht hier und da zu sagen, wie ich mit offenen Fragen umgehe. Und dann so nach dritten Treffen am Ende habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich lade Sie ein zum nächsten Gottesdienst. Da feiern wir die Gegenwart Gottes. Und da wird es nächste Woche genau um diese Sache gehen. Und wenn Sie wirklich glauben möchten, dann kann es hilfreich sein, in der Gemeinschaft mit anderen die Gegenwart Gottes zu suchen. In der Gemeinschaft mit anderen, Gott um Hilfe zu bitten. Und dann sagte mir mein Gesprächspartner, nee, das ist mir eigentlich zu früh am Tag. Ist auch nicht so meine Sache. Ich möchte lieber reden. Fand ich komisch. Nichts gegen Reden. Aber was willst du wirklich? Und was bist du bereit dafür zu tun? Habe ich mich gefragt. Und man kann dieses Phänomen auch anwenden, auch auf andere Themen. Ich wünsche mir ein intensiveres Gebetsleben. Hast du schon mal ein Buch gelesen zum Thema? Vielleicht in einer kleinen Gruppe mit anderen versucht, mal erste Experimente in dieser Sache unternommen? Irgendwas in der Richtung? Ich möchte erkennen, was Gott mit meinem Leben vorhat. Schon mal einmal probiert, mit anderen gesprochen, die Zeit genommen, dieser Frage nachzugehen. Ich möchte, dass Gott meine Ehe belebt. Woran zeigt sich dieser Wunsch? Und man könnte jetzt ganz viele Themen durchgehen, Wünsche, und ich möchte nicht alles vom Tisch wischen nach der Melodie selber schuld, hast du nur nicht richtig gewollt, wenn du jetzt irgendwo ein Problem hast. Nee, so nicht. Aber manchmal wollen wir Dinge eben nur halbherzig. Und dann nimmt sich Jesus doch das Recht raus zu fragen, was willst du denn wirklich? In dieser Woche beginnt ja die Fastenzeit und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, so einen Herzenswunsch mal zu formulieren und auch etwas zu seiner Umsetzung zu tun. Es wird ja immer schwierig, wenn man sagt, so, ich möchte mal ganz grundsätzlich irgendwie geistlicher werden. Finde ich schön. Aber man könnte sagen, so in den kommenden 4 Wochen nehme ich mir jeden Tag, 7 Wochen nehme ich mir jeden Tag eine Viertelstunde Zeit, um einfach still zu sein vor Gott oder ein Buch zu lesen vor Gott oder so. Es ist wenig verheißungsvoll zu sagen, eigentlich sollte ich im Prinzip gesünder leben. Aber zu sagen, und 7 Wochen lang verzichte ich mal auf, oder ich mache stattdessen, ja, ihr ahnt so ungefähr die Richtung. Im Grunde müsste ich ein besserer Familienvater sein. Und konkret, probier mal aus, 7 Wochen, das ist ja so die Idee. Oder ich sollte grundsätzlich nachhaltiger leben. Aber probier doch mal an einer Stelle was aus. Und manchmal braucht man einen äußeren Anlass, um ein Thema anzugehen. Und diese 7 Wochen vor Ostern könnten wir einfach mal als eine Chance begreifen, bewusst etwas einzuüben oder bewusst etwas zu lassen. Was willst du? In welche Richtung soll sich dein Leben entwickeln? Was willst du wirklich? Jetzt sind wir aber sehr banal geworden, ne? Von der Frage des großen Evangeliums und wie man das ausdrückt und wie das so ist, von unserer Botschaft hin zum 7 Wochen ohne. Ja, es ist nur eine Möglichkeit, auf unseren Text zu reagieren. Vielleicht nicht die schlechteste. Unser Text lädt ein, dass wir Bettler werden, dass wir unsere geistliche Armut, unser Nichtverstehen bekennen und dass wir damit zu Gott kommen. Und wenn wir so ehrlich zu Gott kommen, dann werden wir auch andere mit ähnlichen Fragen nicht abschrecken. Wir werden offen sein für sie. Und wenn Jesus uns fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, dann dürfen wir konkret werden. Und wenn uns ein erster Schritt einfällt, den wir gehen können, um frei zu werden für das Heil, das er uns schenken will, dann sollten wir den gehen. Jesus sprach, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach und pries Gott und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Das bezeugen wir hier in den nächsten Wochen im Licht des Kreuzes. Amen.